Energy Acts Follow, die Social Influence Show.
Einen schönen Abend und direkt auch herzlich willkommen an unseren heutigen Gast, Nuriel Molchow. Hi.
Hallo, freue mich hier im Studio zu sein.
Ja, schön, dass du da bist. Nuriel, du bist ja Gastronom, du bist Mitgründer der erfolgreichen Neni-Restaurants und über genau die möchten wir auch heute unter anderem sprechen. Aber du bist nicht nur Gastronom, sondern auch Fotograf, Unternehmer, Hutmacher, was ich besonders spannend finde. Mhm. Und in der nächsten Stunde werden wir über genau diese Themen sprechen. Ich glaube, es wird sehr, sehr bunt. Alles haben eine, also irgendwie alle deine Themen so gemeinsam und zwar einen recht starken Social-Media-Auftritt, also da bist du überall am Start. Deswegen haben wir auch unseren Social-Media-Experten, den Ilja, heute wieder mit dabei.
Hi.
Ilja, schön, dass du da bist. Du wirst dann den Nuriel in die Richtung ausquetschen. Wir klären heute also alle Fragen. Erstens mal, wie mache ich das perfekte Essensfoto? Wie kommt man dazu, dass man Hutmacher wird? Und vielleicht auch, was kann man kochen, wenn spontan Gäste vorbeikommen? Ich glaube, du bist für alles ein guter Ansprechpartner. Also wir freuen uns auf die Folge. Bleibt unbedingt dran, wir sind gleich wieder zurück. Hallo und schönen Abend nochmal. Heute bei uns im Studio zu Gast ist Nuriel Molchow. Und Nuriel, ich würde das gleich jetzt mal an dich übergeben, den Ball. Wer bist du denn? Was machst du? Vielleicht kannst du dich mal kurz vorstellen.
Also was ich mache, wie du schon am Anfang erwähnt hast, ich mache sehr viel.
Ja, das stimmt.
Gastronomie mit meiner Familie, das Neni-Unternehmen. Wir haben in Wien 3 Restaurants, aber wir haben auch über Europa verteilt insgesamt 13. Ich bin auch, wie du gesagt hast, Hutmacher. Das mache ich seit 8 Jahren leidenschaftlich zusammen mit meiner Frau Audrey. Ich bin Fotograf, ich bin auch Influencer. Also ich schaue, dass ich aus so viel wie möglichen Sachen, wo ich eine Leidenschaft sehe, ein Business draus zu schaffen.
Was würdest du sagen, sind da die zentralen Leidenschaften? Also Thema Essen ist ja, glaube ich, sehr große Leidenschaft
natürlich,
von dir.
Ja.
Reisen auch?
Ja, Reisen ein Riesenthema. Ich war gestern noch in Tokio, bin heute in Wien mit
Straight
euch.
Straight eingeflogen quasi,
ganz
schön.
Genau, so für uns.
Und Tokio war Businessreise oder einfach nur so? Holst du dir da Inspirationen oder was ist der Grund für die vielen Reisen, die du machst?
Also wir haben gerade kurz davor offline gesprochen, dass ich glaube, jede Reise ist für mich auch eine Business- und Freizeitreise. Ich nehme sehr viel Inspiration. Ich glaube, Reisen öffnet deine Welt zu neuen Konzepten, es bringt dich zu neuen Kulturen, man sieht neue Sachen und das kann man immer in sein Business mit reinfließen lassen.
Ich glaube, das ist auch ganz spannend, das nochmal zu erwähnen. Für alle, die es vielleicht nicht wissen, der Nuriel und wir, also Peter und ich und Truyun, unser Label, wir gehen way back. Wir haben vor 10 Jahren angefangen, wie wir gestartet haben im Neni am Naschmarkt mit unserer allerersten Fashion Show, bevor es eine Vienna Fashion Week überhaupt gab für uns. Und da haben wir uns auch Inspiration geholt. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema, was der Nuriel angesprochen hat, dass man einfach den Horizont hat und vielleicht auch durch Reisen sich nochmal irgendwie Inspirationen holt für eigene Ideen.
Okay, das heißt, eure Wege gehen schon so weit zurück quasi. Da war eure Fashion Show noch gar kein Thema.
Wir wussten nicht, dass es eine Vienna Fashion Week gab und der Nuriel und das Team von Neni damals hatten eine extrem coole Location am Naschmarkt. Nuriel, eine der Leidenschaften, die er nicht erwähnt hat, ist Mode. Mhm. Und er hat gesagt, hey Jungs, ich finde das, was ihr macht, cool. Wir haben eine geile Location, wir machen Essen, ihr macht Mode. Lasst was gemeinsam machen.
Würdest du auch sagen, ich meine, Tokio kann man vielleicht jetzt auch nicht so mit Wien vergleichen, deswegen kannst du dir dann trotzdem vielleicht auch jetzt, sagen wir mal, für Neni, für euer Lokal, dort Inspirationen holen bei den Lokalen in Tokio oder in welche Art von Inspiration wäre
also
das dann?
Zum Beispiel, was ich sofort gemerkt habe in Tokio, was anders ist, diese Hingabe zur Arbeit. Wenn dir ein Barista einen Kaffee macht, dann macht er den zur Perfektion. Wenn dir ein Sushi-Meister ein Sushi hinlegt, dann ist es nicht schnell gemacht. Alles wird mit sehr viel Detail und sehr viel Liebe gemacht. Und allein das zu lernen und dann in meine Arbeit zurückzugehen und sagen, hey, nehme ich mir für die Sachen genug Zeit? Kann ich da besser werden? Ist das Produkt perfekt mit meiner vollen Leidenschaft und Hingabe? Und man lernt nicht immer direkt was für seine Arbeit, aber man lernt auch für sich, fürs Leben und zu 100%. Ja, ja.
Ist die Idee, Neni zu gründen, also irgendwo hat es ja mal angefangen mit dem ersten Neni, mit dem ersten Lokal. Ist die Idee auch auf Reisen gekommen oder woher stammt die Idee?
Mehr oder weniger schon. Also die Idee kam von meiner Mutter, die eine leidenschaftliche Köchin ist. Nur sie ist keine gelernte Köchin. Sie hat das Kochen gelernt, indem sie 7 Jahre auf Reisen mit meinem Vater war. Mein Vater war Pantomime und es gab es damals nur 2 auf der ganzen Welt. Ihn und Marcel Marceau und die haben immer parallel andere Seiten der Welt bereist. Das heißt, wenn einer in Europa war, war ein anderer in den Staaten und so weiter. Und meine Mutter war wirklich 7 Jahre auf Tournee, damals gab es nicht diese Fusion Kitchen, die wir heute kennen. Mhm. Und wenn sie in Indien waren oder in China oder in Mexiko, hat sie durchs Essen, durch die Märkte einfach eine Leidenschaft entdeckt und gesagt, wow, Essen kann so spannend sein. Also ja, sie hat über die Reisen die Leidenschaft zum Essen entwickelt und dann mit 50 stand sie mitten im Leben und hat gesagt, hey Jungs, ich würde voll gerne ein Restaurant aufmachen. Und das haben wir dann zusammen gemacht.
Was war da die erste Reaktion? Gleich so, okay, let's go? Oder ist man dann erstmal so, okay, Mama?
Nein, ich meine, ich habe wirklich an dem Tag meine letzte Prüfung in London geschrieben, war fertig. Und mein Ziel damals war, eine Weltreise zu machen, um Konzepte zu suchen. Um Konzepte zu suchen, die ich irgendwo auf der anderen Seite der Welt dann umsetzen könnte. Und dann kam dieser Anruf und ich habe gesagt, schau, unsere Eltern haben uns immer unterstützt. Egal, was wir machen wollten. Und jetzt ist es meine Chance, meine Mutter zu unterstützen. Ich habe sofort meinen anderen Bruder angerufen und habe gesagt, Elior, ich glaube, wir sollten das probieren. Helfen wir daher, machen wir das. Und dieses Probieren war 15 Jahre später. Wir haben uns alle in die Arbeit verliebt, ins Miteinanderarbeiten verliebt und ja.
Wahnsinn. Ich glaube, auf das Thema Neni gehen wir eh auch gleich nochmal genauer ein. Jetzt hast du gesagt, du bist Fotograf, du hast deine Leidenschaft fürs Essen. Wie würdest du sagen an alle Hobby-Influencer, an alle Hobby-Food-Blogger da draußen, die wir ja, glaube ich, irgendwie alle ein Stück weit sind, gibt es so Tipps, wo du sagst, wie kann man das beste Instagram-Foto, wie kann man Essen am besten inszenieren oder fotografieren?
Ich glaube, in der Fotografie generell, es geht immer, du willst einen Moment einfangen. Ein perfektes Foto muss nicht gestochen scharf sein. Ein perfektes Foto muss diesen Moment wiedergeben, eine Emotion. Und jetzt natürlich klassischer Tipp ist, wenn ich in Restaurants gehe, schaue ich immer, dass ich an einem Fensterplatz sitze, weil das natürliche Licht natürlich immer das Essen schöner und in seiner wahren Form zeigt.
Auf das achtest du schon quasi, wenn du ins Restaurant reingehst und einen Platz aussuchst.
Ja, auf jeden Fall. Weil ich ja auch in anderen Restaurants Fotos mache, einfach um auch zu sehen, wie machen sie das Plating, wie schaut es aus und kann ich mich davon inspirieren lassen? Darum mache ich auch gerne woanders Fotos und ich schaue immer, dass ich schönes Licht habe.
Das heißt, man schaut dann auch mit einem ganz anderen Auge aufs Essen, wenn man weiß, man hat selber ein Lokal und man kann da irgendwie was mitnehmen.
Ich glaube generell, man soll immer mit offenen Augen durchs Leben gehen. Das habe ich als Fotograf gelernt, dass ich einfach meine Perspektiven öffne und ich schaue nicht nur geradeaus, ich schaue hinauf, ich schaue hinunter, ich schaue manchmal hinter mir, weil du nimmst so viel mehr wahr, wenn du aufmerksam wirst. Und durch Aufmerksamkeit fallen dir neue Sachen auf. Und wenn dir neue Sachen auffallen, kannst du was Neues lernen und dann kannst du auch vielleicht was Neues umsetzen.
Wo diese ganzen Inspirationen hingehen, du hast es gerade schon gesagt, unter anderem euer Lokal, nämlich Neni. Und über das werden wir gleich im nächsten Blog nochmal genauer sprechen. Mich würde es nämlich interessieren, wie das dann weitergegangen ist nach dieser Idee. Lass uns der Mama helfen, lass uns dieses Lokal aufmachen. Also unbedingt dranbleiben, über das sprechen wir gleich. Nuriel, du bist Mitgründer der Restaurantkette Neni. Ich glaube, die Filialen in Wien kennen eh einige, aber euch gibt es ja noch, du hast es eh vorher schon kurz angesprochen, europaweit, also in Amsterdam, in Paris, in Kopenhagen. Und es ist auch wirklich eine eigene Marke. Du hast gesagt, das Ganze hat angefangen mit einer Idee von deiner Mama, aber wie ist es dann weitergegangen von dieser Idee, lass uns doch ein Lokal aufmachen in Wien?
Ich glaube, es war einerseits, dass wir diesen Momentum der Leidenschaft mitnehmen wollten und nicht zu lange Strategieplan machen, Businessplan und so weiter, was natürlich wichtig ist, aber manchmal ist es wichtiger, einfach diesen ersten Schritt zu nehmen. Und der erste Schritt war, wir suchen ein Lokal an einem Markt. Meine Mutter hat an Märkten gelernt zu kochen, ihr war wichtig an einem Markt, dann haben wir mal angeschaut, welche Märkte gibt es und wir haben uns sofort in den Naschmarkt verliebt.
Zu Recht, ja.
Und dann hatten wir auch Glück, ich glaube auch für jedes erfolgreiche Business gehört die richtige Idee, gutes Timing und auch ein bisschen Glück dazu. Und wir hatten dann das Glück, dass ein Herr sein Lokal aufgeben wollte und uns das angeboten hat. Und wir haben so Glück in Unglück. Ich meine, diese Location war das Ende vom Markt. Da war die Müllhaltestelle von dem ganzen Naschmarkt. Da waren Ratten. Niemand wollte dieses Lokal. Also er hat sich auch gedacht, okay, die sind auch so euphorisch, die nehmen alles und wir haben es genommen.
Ja.
Und wir haben da was sehr Schönes draus gemacht und zum Glück ist heute nicht mehr der Müll dort.
Ich meine, jetzt soll sich der Naschmarkt ja verändern. Wie stehst du dazu, zu den ganzen Projekten vom Umbau? Also soll ja eine ganze Grünfläche entstehen. Also von der Müllhalde sind wir ja dann in Zukunft wahrscheinlich weit weg.
Ja, ich meine, ich bin ein Fan von Veränderungen. Ich glaube, alles, das stehen bleibt und nicht wächst, stirbt. Also Sachen müssen wachsen, Sachen müssen sich verändern. Und natürlich sind wir alle gemütliche Menschen und wir mögen die Sachen, die wir kennen, aber change is not bad.
Und weil du sagst, ihr habt es am Anfang auch wirklich das mitnehmen wollen und gleich mal starten wollen. Glaubst du, dass es vielleicht ein Fehler ist von manchen Unternehmen, dass sie zu viel planen und das vielleicht zerplanen?
100%. Ich glaube, wir merken eh, wir sind in einer Economy, die sich so schnell ändert. Auch heute, ich meine, ich habe Marketing und ich habe Business studiert in der Uni, vor mittlerweile fast 20 Jahren. Ich meine, was ich damals gelernt habe, kannst du heute vergessen. Mhm. Und darum, wenn du zu lang planst, ändert sich vielleicht der Markt schon. Also einfach machen.
Ich glaube, viele planen auch und machen es dann nie. Wahrscheinlich hört
ja, oder das.
Mhm. Die Idee mit der Planung oft sogar irgendwann auf. Warum glaubst du, schlussendlich ist aus dieser Idee dann so ein erfolgreiches Business geworden? Also was sind so die Punkte, die du als zentral siehst?
Ich glaube, eins, die Leute haben gemerkt, es ist authentisch. Sie haben gemerkt, wir sind vielleicht nicht perfekt und ja, jemand, der das ins Detail geplant hätte, hätte gewisse Fehler, die wir gemacht haben, nicht gemacht. Aber man merkt, es ist authentisch, es ist mit Liebe gemacht, man fühlt sich hier wohl. Und es ist diese Hingabe, was Gutes zu machen, und das haben die Leute gespürt. Im Essen, in wie wir mit den Leuten umgehen, im Personal, das wir hatten. Es war einfach anders und das war ein Teil des Erfolgs.
Was denkst du, Nurel? Social Media ist auch ein zentraler Aspekt von der Geschichte von Eni gewesen. Mhm. Ich kann mich zurückerinnern, wie wir damals euch kennengelernt haben, war der Social Media Auftritt, und das ist fast 10 Jahre her, extrem stark. Und wie wichtig ist das gewesen und glaubst du, dass es in der heutigen Zeit überhaupt noch geht, Restaurants zu gründen ohne Social Media Auftritt?
Also ich glaube, dass Social Media extrem wichtig ist, in allem. Es ist eine Gratis-Plattform, wo du mit der gesamten Welt dich verbinden kannst. Und die ganzen Social Media Apps, ob es jetzt TikTok oder Instagram ist, sie bauen ja auch auf, dass jeder hat die Chance, ein virales Video zu machen. Mhm. Du musst nicht groß sein, um große Reichweite zu bekommen. Jeder hat die Chance. Es muss nur irgendwie catchy sein, cool sein. Und wir haben auch wieder vorhin gesprochen, ich war gerade in Tokio in einer Bar, die kannte kein Mensch vor ein paar Monaten. Mhm. Dann hat der Barkeeper sich überlegt, wie kann er ein bisschen eine Show aus seinen Cocktails draus machen, wie er angezogen ist, wie er die Drinks präsentiert, war extrem cool. Hat das auf Social Media gepostet, ist damit viral gegangen und du findest jetzt bis Ende des Jahres keinen Sitzplatz in dieser Bar.
Wahnsinn. Weil das Video so viele Views gekriegt hat dann
ja,
gleich, oder
ganz
was?
Genau, ganz genau.
Bist du wegen dem Video dann selber auch hingegangen?
Ich bin natürlich wegen dem hingegangen. Ich hätte sonst nie von der Bar gehört. Ich
ein
gesehen.
Opfer des Algorithmus quasi.
Voll. Ich habe gedacht, ich will mir das anschauen, ich will das live sehen.
Und aber funktioniert, ja.
Hat funktioniert.
Macht ihr mit Neni auch Content mit dem Ziel, dass das viral geht, oder seid ihr an einem Punkt, wo ihr sagt, es muss jetzt gar nicht mehr sein?
Also bei uns mittlerweile, zum Glück, die Restaurants sind voll. Ich will einfach wieder geben, was wir da machen. Und für jemand, ich sage auch oft, die Followerzahl ist nicht so wichtig. Ich folge auch nicht jedem Restaurant, aber ich schaue online, wo ich hingehe. Und wenn mir jemand ein Restaurant empfiehlt, dann schaue ich zuerst für die Social Media Seite.
Ja.
Wie schaut das Ambient aus? Gibt es vielleicht ein paar Speisen, die ich unbedingt probieren will? Und Instagram ist deine Visitenkarte. Wenige schauen heute auf die Homepage, die schauen schnell auf Instagram oder auf TikTok und wollen sehen, worum geht es. Und wenn man das auslässt, dann hat man eine riesen Chance verpasst.
Du hast auch ganz am Anfang gesagt, dass wenn du als Gast in einem Restaurant bist, dass du dir die Spots aussuchst, wo besseres Licht ist und einfach auch die Möglichkeit hast, Fotos zu machen. Frage dazu, ist es genauso wichtig auf der anderen Seite, wenn man ein Restaurant führt, auch die Sachen, die Speisen so vorzubereiten, dass es Instagrammable ist?
Und 100%. Schon, oder? Das sagt sie schon, ja, make it Instagrammable. Meine Mutter lacht immer, wenn sie sagt, ist der Teller Instagrammable genug für euch? Und natürlich, es muss farbenfroh sein, es muss schön ausschauen, es muss appetitlich sein, weil du hast dann noch einmal Gratis-Werbung. Die Leute, die, wenn du ihnen die Möglichkeit gibst, was Schönes zu machen, um was Schönes zu zeigen auf ihrem Social-Media-Feed, dann machen sie für dich gratis Werbung.
Und plant man auch dann ein Lokal so mit viel Helligkeit, vielen Fenstern, viel Möglichkeit, um Content zu machen? Oder geht das wirklich nur ums Essen jetzt?
Also ich glaube, es kann auch in die falsche Richtung gehen. Es gibt Restaurants, die sind gebaut,
oh
einfach
Gott, ja,
super ins, und die sind zu trendy. Und das ist dann auch etwas, das sehr schnell...
Mit so Plastik-Kirschblütenbäumen und irgendwas. Ja.
Und es ist dann wieder nicht authentisch. Dann spürst du das. Die machen das nur, weil sie wollen, dass es viral geht. Und dann geht es natürlich nicht.
Also, das heißt, zu viel probieren ist auch vielleicht der falsche Weg. Gibt es bei euch, nochmal zurück zum Thema Essen, irgendein Gericht auf der Speisekarte, wo du sagst, da liegt dein Herz dran oder das bedeutet dir besonders viel?
Also bei uns ist es natürlich der Hummus. Ich meine, Hummus ist die Muttermilch.
Ja.
Und damit sind wir aufgewachsen. Und ich glaube, es gibt eine Speise, die wir seit dem allerersten Tag auf der Karte haben und die heißt Sabich. Mhm. Und das ist ein Streetfood aus Tel Aviv. Immer wenn ich in Israel bin, wenn ich in Tel Aviv bin, ist das allererste, das ich esse. Und jeder Biss hat für mich so den ganzen Geschmack von meiner Heimat. Und natürlich haben wir diesen Teller dann auch ins Restaurant gegeben, gibt es in allen Restaurants. Und es ist mit Hummus, es ist ein vegetarisches Gericht, mit Amber, das ist so ein Mango-Chutney, Falafel, Tahina, ein Wahnsinn.
Also die ganze Welt auf einem Teller ganz dann quasi genau, ganz vereint. Genau. Ich finde es lustig, dass du sagst Hummus, weil auch hier bei uns im Energy-Team haben die Leute eben gehört, dass du kommst und alle waren so, bringt er Hummus mit? Ich liebe den Hummus. Also.
Jetzt schäme ich mich, dass ich es nicht gemacht habe.
Du, es kann ja noch werden. Du kannst ja noch mal vorbeikommen ganz jederzeit. Genau. Sehr cool. Ich würde sagen, wir machen hier mal einen Punkt. Wir wollen aber vielleicht noch mal generell über längerfristige Ziele jetzt von Neni, aber auch von deinen ganzen anderen Projekten sprechen und über ein Projekt, das ich sehr spannend finde, nämlich deine Leidenschaft und deine Hingabe zum Hutmachen. Also dazu gleich. Ich glaube, den Hutmacher kennen wir noch alle aus Alice im Wunderland, aber die Hutmacher gibt es auch im echten Leben. Nuriel, du bist einer. Wie bist du auf diese Idee gekommen, selber Hüte zu machen?
Also das Thema war, wie ich schon vorhin gesagt habe, ich mag Veränderungen. Ich habe lockige Haare und ich habe mir irgendwann mal gedacht, irgendwann brauche ich auch die Tarzanmähne. So richtig lange lockige Haare. Und ich habe einen Influencer auf Social Media gefunden, der hatte genau die Haare, die ich wollte. Hank G, falls du zuhörst.
Ja.
Große lockige Haare. Und ich habe mir einfach geschrieben und gefragt, hey, kann ich dich mal treffen? Ich will nicht mal, what's the trick? Wie lange wird das dauern?
Kann ich
lohnt
dich
es
mal
sich?
Treffen? Ist gut.
Und er hat sich wirklich mit mir getroffen und hat mir erzählt, hey, der Trick ist, du brauchst einen coolen Hut. Weil es wird so lange dauern und du wirst so viele Phasen haben, wo es blöd ausschaut, dass du mit einem Hut diese Phasen überbrücken kannst.
Überbrücken kannst.
Das hat er mir einfach so gesagt. Dann habe ich geschaut, okay, cool, ich mag Mode. Was gibt es für coole, spannende Hüte? Und ich habe nichts wirklich gefunden. Alles war sehr altmodisch. Und dann habe ich ein paar Leute in L.A. gefunden und die waren entweder zu teuer oder es hätte zu lange gedauert. Und da würden vielleicht die meisten sagen, okay, da gebe ich auf. Und ich habe dann gesagt, nein, ich probiere es vielleicht einmal selbst.
Und du warst schon so hooked mit der Idee, lange Haare zu haben, dass dann die Hutidee daraus entstanden ist.
Ja, das habe ich gesagt, das mache ich. Und dann habe ich auf YouTube geschaut, wie macht man einen Hut? Und habe dann einfach gesehen ein bisschen und dann habe ich Hutmachern, klassischen Hutmachern in Wien geschrieben und gesagt, schau, ich kenne mich mit Social Media aus, ich bin ein guter Fotograf, könnte ich einmal in eure Manufaktur kommen, vielleicht ein paar Sachen lernen und dafür mache ich euch ein paar Bilder oder ich gebe euch ein paar Social Media Tipps und so ein Nehmen und Geben.
Aha, okay, also so auf gemeinsame Basis quasi, du lernst ihnen was, sie lernen dir was, mehr oder weniger.
Ja, genau.
Und da haben ein paar zugesagt, hat das funktioniert?
Ja, da haben ein paar zugesagt und dann haben wir das wirklich, habe ich das zu Hause gemacht, die ersten Hüte und es hat immer nach nassen Filz gerochen und es war immer dampfig und es war wie eine kleine Sauna bei uns, meine Frau hat gesagt, okay, er meint das ernst, er meint das ernst, machen wir das zusammen.
Okay, sie hat nicht gesagt, stopp, hör auf, was machst du da, sondern okay,
dann
helfe ich
sie
mit.
Sie kennt mich und sie weiß, wenn ich was machen will, dann mache ich das.
Ja.
Und dann sage ich, lieber machen wir es am Naschmarkt. Und dann haben wir neben dem Neni einen kleinen Stand genommen, so eine kleine Glasbox, was immer auch noch heute unser Atelier ist. Und dort machen wir Hüte zu 90% maßgeschneidert für Leute auf der ganzen Welt. Wir haben aber auch Ready-to-Wear-Linien und haben auch Kooperationspartners. Ilios und ich, wir haben uns in Mykonos getroffen vor ein paar Monaten. Da warst du, glaube ich, privat dort.
Genau.
Und wir waren geschäftlich dort, weil wir dort einen Pop-up gemacht haben.
Okay, die Hüte mit nach Mykonos genommen quasi.
Ja genau, wir schicken sie Anfang der
Saison.
Warum
dort?
Schau, Mykonos und vor allem das Scorpios in Mykonos spiegelt wirklich diesen Vibe, den wir wollen. Also die Leute dort, die verstehen die Hüte, die wir machen.
Mhm.
Und dann haben wir gesagt, das passt perfekt.
Passen die Hüte dann eher dorthin als in Wien? Entschuldige.
Ich glaube, der Hut passt zur Person, die den Hut tragen will.
Mhm.
Und es gibt es vielleicht, dort verkaufen wir mehr, weil mehr Leute reinspazieren, die schon diesen Stil haben. Aber wir haben Wahnsinnskunden in Wien und tolle Kunden aus der ganzen Welt. Es ist immer wieder schön, Leute kennenzulernen, die genauso wie ich damals was Besonderes suchen und sich dann auch sowas machen lassen.
Ich war da eben im Sommer und wir haben uns zufällig getroffen, Nuriel und ich. Und dann hat er uns gesagt, hey, ich habe da den Pop-Up-Stand im Scorpios, wo wir sowieso hingegangen wären. Und dann muss man sich das wirklich so vorstellen, da waren extrem viele Leute beim Stand, die sich wirklich mit der Craftsmanship des Hutmachens auseinandergesetzt haben und Nuriel ihnen das erklärt hat. Und von der Zielgruppe her haben die so ausgeschaut, wie wenn du auf Pinterest gehst und quasi so den Stil von Nurels Brand auch eingibst, weil das einfach genau die Richtung ist, die dort die Leute tragen.
Und Nuriel, wie lange hat es aber gedauert, von ich habe die Idee und es stinkt nach nassem Filz und es ist dampfig zu ich habe ein Pop-up in Mykonos, also das ist ja doch ein langer Weg von da bis dort.
Ja, natürlich. Also ich glaube, also Mykonos machen wir jetzt seit 3 Jahren und es hat um die 5 Jahre hat es gedauert, bis wir dorthin gekommen sind, aber das ist jetzt auch, Ich meine, es ist eins der coolsten Beachclubs der Welt. Die ganze Welt reist im Sommer dorthin, um sich das anzuschauen. Und dort einen Stand zu haben, das ist ein Traum. Wir sind sehr stolz drauf.
Ich finde es aber cool, weil das klingt halt alles dann groß und vielleicht auch nicht greifbar, aber ich finde es cool, dass es angefangen hat mit, ich schaue mir einfach mal YouTube-Tutorials an und ich lerne das einfach mal selber. Und auch, vielleicht glaubt man oft, es kostet zu viel, was Neues zu lernen, aber ich finde den Zugang cool zu sagen, hey, vielleicht kann ich dir was lernen und fast ein bisschen ein Tauschgeschäft draus zu machen.
Ja, unbedingt. Ich habe immer schon, auch seitdem ich jünger war, wenn ich jemanden gesehen habe, der etwas gut macht, dann habe ich gefragt, wie machst du das? Weil wenn man Menschen auch Komplimente gibt in dem, was sie machen, reden sie sehr gerne über das, was sie gut machen und wo sie eine Leidenschaft haben. Und jeder bringt gerne was bei. Man muss einfach den Mut haben zu fragen.
Das stimmt. Sobald die Leute für was brennen, merkt man das gleich.
Ich glaube, das ist aber auch ein wichtiger Punkt, eben diesen Mut zu haben, Leute um Input oder um Hilfe zu fragen oder einfach ihre Erfahrungen zu teilen. Damit einhergeht aber auch ganz oft, dass man vielleicht Leute erwischt, die irgendwie gescheitert sind mit etwas oder etwas, was halt, es funktioniert ja nicht immer alles. Und da gibt es, glaube ich, auch ganz viele Möglichkeiten, wo man dann sagt, hey, was könntest du mir vielleicht empfehlen oder raten, wenn ich den gleichen Weg gehen möchte wie du? Wie stehst du selber zum Thema Scheitern? Weil wir alle kennen es, wenn man sehr, sehr viele Sachen macht, werden ein paar Sachen vielleicht nicht so aufgehen, wie man sich es vorstellt.
Hundertprozentig. Also unsere Eltern haben uns, seitdem wir jung waren, immer schon gesagt, wir messen euch nicht an euren Erfolgen. Probiert's. Und wenn ihr es nicht schafft oder wenn es nicht klappt, probiert es vielleicht anders, probiert es nochmal. Aber ihr seid keine schlechten Menschen, wenn ihr etwas nicht schafft. Und Versagen ist ein anderer Weg, was zu lernen. Und natürlich, wir hatten auch Projekte, die nicht funktioniert haben. Wir haben auch sehr viele Fehler im Business gemacht, auch heute noch, aber aus diesen Fehlern lernt man und aus diesen Fehlern wird man besser.
Ich finde es nämlich deswegen spannend, weil man sieht dann ja oft nicht die gescheiterten Projekte. Man sieht die Projekte, die was geworden sind, die Projekte, die in Mykonos gelandet sind, die Lokale, die nach Amsterdam gekommen sind. Aber wie viele Sachen, gab es vielleicht auch irgendein Projekt, über das du sprechen kannst, dass es dann am Schluss nicht irgendwo hingeschafft hat, das eben gescheitert ist?
Ja, natürlich. Es gab zum Beispiel das Neni im Zweiten. Das war ein Restaurant, das es nicht mehr gibt. Das ist auch das einzige Restaurant, das wir wirklich zusperren mussten. Mhm. Und das war einfach am falschen Platz. Es war im, damals hieß es noch Stilwerk, wo jetzt das Sofitel ist, im zweiten Bezirk.
Ja.
Und das war ein High-End-Möbel-Luxus-Kaufhaus. Und dann wollten sie unbedingt, dass ein Neni reinkommt. Sie brauchen Gastronomie dort. Und wir kommen da so als Marktkinder hin, laut, es riecht nach Essen, wir machen riesen Partys. Und die Kunden vom Stilwerk waren einfach das nicht gewohnt. Die wollten weißes Tischtuch, die wollten elegant schick haben. Wir haben nur Beschwerden bekommen. Und da muss man auch sagen, hey, wir sind nicht schlecht, ihr seid nicht schlecht, aber wir passen hier nicht zusammen. Mhm. Kein Problem, aufgeben. Es hat das El Gaucho, ein Steak-Restaurant, das perfekt dort reinpasst. Die haben genau so eine Location gesucht. Und das hat sich dann auch ergeben. Wir haben gesagt, hey, nimmt einfach das und wir gehen raus, ihr kommt rein. Perfekt, schöne Lösung.
Klingt nach einer Beziehungstrennung, wo man im Guten auseinandergeht zumindest. Mhm. Das ist ja schon mal schön. Ich würde sagen, wir sprechen gleich auch noch über die Zukunft, also Projekte, die ihr sonst noch so geplant habt. Vielleicht auch so, wo es mit Neni denn in Zukunft so hingehen soll. Genau, all das gleich, vorher aber noch ein bisschen Musik. Nuriel, du bist ja schon sehr viel gereist in deinem Leben. Gibt es irgendwie Länder, wo du sagst, oder ein Land, wo du sagst, das ist so die zweite Heimat oder da hast du dein Herz ein bisschen verloren?
Boah, es gibt so viele Plätze, die mir so unterschiedliche Sachen geben, die ich gerade brauche. Ich sehne mich momentan nach L.A., weil mein jüngster Bruder Nadivi dort wohnt und meine Frau aus L.A. ist. Und das ist eine Stadt, die ich immer wieder cool finde, eine Stadt, in die man sich verlieben muss. Im ersten Blick ist sie nicht so schön. Man muss L.A. kennenlernen und natürlich auch Tel Aviv.
Tel Aviv macht auf jeden Fall Sinn. L.A. überrascht mich gerade.
Fühle ich aber extrem.
Wirklich?
Also ich will auch unbedingt wieder nach L.A. Also ich kann das nur unterstreichen.
Aber was ist es da, was diesen Reiz so ausmacht oder in was man sich da verliebt? Weil auf den ersten Blick, wie du sagst, spricht es mich wirklich nicht so an.
Es ist, ich meine, dort sagen sie immer, it's a vibe.
Ja.
Es ist so diese, das California Life, die Sonne geht unter, du hast auch richtig gute Restaurants dort.
Ja.
So Multikulti, Leute, die aus Mexiko gekommen sind, du hast ein tolles Essen. Ja.
Ich glaube auch, es ist schwer zu beschreiben. Also L.A. ist eine der Städte, wo ich zum Beispiel 5-mal hin könnte und 5-mal eine andere Experience dort haben werde. Und
sowas liebe ich,
ja. Und es ist einfach eine Stadt, die wirklich, wir haben vorhin über Veränderungen geredet, die Stadt ist einfach am Leben. Und Restaurants sind halt unfassbar cool dort, du hast super spannende Leute und wie gesagt, es ist ein Vibe.
Nuriel, jetzt würde mich interessieren, ich meine, du warst schon in so vielen Ländern, du bist schon so viel gereist. Was ist so ein Gericht, vielleicht auch, wo du sagst, das kochst du, wenn spontan Leute zu dir vorbeikommen, das geht immer?
Okay, es ist eigentlich witzig, weil ich als Einzige meiner Familie nie koche.
Nie?
Das wissen auch viele nicht, dass ich als Gastronom nicht koche. Aber es gibt, wie gesagt, Hummus immer im Kühlschrank. Ja. Und wir haben ja die Neni am Tischprodukte. Das heißt, ich bin jemand, der produktbezogen nicht kocht, aber vorbereitet. Ich kaufe ein gutes Sauerteigbrot. Ich kaufe gute Mesés ein. Ich kaufe vielleicht einen tollen Käse am Naschmarkt und frisches Gemüse dazu. Und ich bin jemand, der eher zubereitet als kocht. Meine Frau ist eine leidenschaftliche Köchin. Sie kocht sehr, sehr gut. Das heißt, sie ist wie meine Mutter, die macht einen Kühlschrank auf, schaut, was es da gibt und kann spontan ein Gericht zaubern. Und
ja, ich glaube, vielleicht braucht es eher eine leidenschaftliche Köchin, da hast du den Jackpot mit ihr dann
ja,
quasi.
Genau.
Und du klingst dann eher wie Team Jause, so eine gute Jause.
Ja, eine gute Jause kann ich jeden vorbereiten. Und einen sehr guten Kaffee kann ich auch machen, das ist meine Spezialität.
Sehr gut.
Guten Kaffee.
Das heißt, sowohl in der Früh als auch am Nachmittag, ganz du bist genau. Ready für spontane Gäste. Ist Jause dann auch so dein Feelgood-Gericht, also wenn in der Mitte viel steht und jeder einfach zugreift? Oder was isst du für dich am liebsten zu Hause?
Sagen wir so, ich bin auch jemand und manche Leute lieben es an mir, manche Leute, ich habe viele Freunde, die das nicht so verstehen. Ich komme aus einer großen Familie, ich habe 3 Brüder. Es gibt nicht mein Essen, es gibt unser Essen.
Ja.
Und wenn dein Teller gerade besser ausschaut, will ich kosten. Und darum probiere ich immer so viel wie möglich unterschiedliche Sachen in die Mitte zu stellen. Und das ist auch Teil vom Neni-Konzept. It's sharing. Wir teilen uns das Essen. Wir essen gemeinsam, miteinander, voneinander und darum tue ich so zubereiten und liebe es am liebsten, wenn wir in ein Restaurant gehen und bestellen alle gemischt und stellen sie in die Mitte und jeder teilt.
Ich liebe das auch. Ich habe aber lustigerweise auf Social Media jetzt immer öfter so Videos gesehen von Leuten, die das ja verfluchen, die das hassen. Zum Beispiel diese Woche vom Michael Buchinger von dem österreichischen Comedian.
Ja.
Der sagt, Sharing, nein, will er nicht. Er will nicht, dass ihm das Konzept vom Restaurant am Anfang erklärt wird. Finde ich irgendwie spannend. Hast du damit die Konfrontation schon gehabt, dass Leute bei Neni gesagt haben, Sharing, oh, na
bitte
nicht.
Die erste Frage ist dann, bist du ein Einzelkind?
Ja, das stimmt.
Und dann ist wenn die Antwort Frage. Ja, ist oft, ja, okay, ich verstehe. Du kannst natürlich auch deinen eigenen Teller haben.
Das stimmt. Ich glaube, wir alle mit Geschwistern, wir wissen.
Wir verstehen das, ja.
Jedes Essen ist ein Sharing-Konzept quasi. Nuriel, wir haben ja heute sehr viel über deine verschiedenen Projekte gesprochen. Was sind denn so Projekte der Zukunft oder Sachen, an denen du gerade dran bist, die du gerade planst vielleicht auch?
Also ein Projekt, das gerade erst rausgekommen ist, ist unser neues Kochbuch und das ist Italy by Neni. Wir haben im Mai einen Monat ganz Italien bereist als Familie und haben ein neues Kochbuch rausgebracht, das die Produkte Italiens mit der orientalischen Küche vermischt. Und es geht um Food People Stories, um Leute, die wir dort kennengelernt haben und das ist ein Projekt. Das Buch ist letzte Woche auf den Markt gekommen und das habe ich komplett fotografiert. Und darum bin ich extrem stolz auf dieses Projekt, das wir gerade abgeschlossen haben.
Cool, gratuliere.
Danke sehr, danke.
Mega.
Und Zukunftsprojekt, unser Traum ist auch, Neni-Delis zu machen. Also kleinere Nenis, nicht große Restaurants, sondern kleinere, wo man einfach schnell hingehen kann, was Gesundes zum Essen bekommen kann. Ich glaube auch, heutzutage es geht um Convenience. Leute wollen schnell essen, aber Leute wollen auch gesund essen. Und schnell war immer ungesund. Und wir wollen schauen, dass wir schnell gesund machen können.
Auf Takeaway oder schon auch zum Hinsetzen und Essen?
Okay. Beides.
Und weil du gerade noch gesagt hast, Italien, was war auf der Reise dein Highlight? Vielleicht könntest du da nochmal irgendwas festmachen.
Boah. Also ich war noch nie in Puglia und Puglia hat mich, wenn jeder nach Italien reist, ist zuerst die klassischen, weißt du, ob es jetzt Rom ist oder Florenz oder Venedig.
Ja.
Aber Puglia hat mich fasziniert vom Essen, von den Menschen. Es ist ruhiger. Und also dort war ich hin und weg. Also das ist ein Reiseziel, das ich jedem empfehlen kann. Und dann das zweite nach dem war Sizilien.
Mm.
Auch rough, richtig cool. Und du hast, wir waren am Fischermarkt um 6 in der Früh und du siehst, wie sie diese riesige Thunfische und solche Sachen reinbringen. Und das ist einfach crazy, um was dort abgeht. Und dann mit den Fischern zu reden und dann Sachen roh zu verkosten und ob es jetzt Austern sind. Und war schon ein anderes Erlebnis.
Das heißt, die Ideen nimmt man dann alle mit und gibt sie dann eben gemeinsam in dieses Kochbuch.
Ja, ganz genau.
Gibt es irgendwie auch Sachen, wo du sagst, das klingt wirklich so, als würdest du alles essen und alles lieben, aber gibt es so Sachen, wo du sagst, das geht gar nicht, das kommt auch bei mir nicht auf den Teller?
Ja, und es geht dann um die Herkunft. im Sinne von, ich schaue, wenn ich Fleisch esse, dass es gutes Fleisch ist. Wenn ich Gemüse esse, dass es gesundes Gemüse ist. Also wenn mir jetzt jemand ein Fleisch aus einer nicht richtigen Tierhaltung hinstellt, dann werde ich das nicht essen. Also ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man auch bewusstes Wasser in seinen Körper gibt und wo dieses Essen herkommt und einen Respekt dafür auch hat. Und das fängt von der vom Gemüse bis zur Milch, bis zum Brot, bis zu allem. Achte, wo kommt dein Essen her? Und darauf legen wir auch sehr viel Wert im Nini.
Also auch diese Wertschätzung mit den Lebensmitteln.
Genau.
Sehr cool. Danke, Nuriel. Ich glaube, es war extrem spannend. Also ich finde es lustig, über was wir heute alles schon gesprochen haben. Über Essen, über Reisen, über Hut machen. Es war wirklich sehr, sehr bunt. Danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du da warst.
Ich danke auch, dass ihr zugehört habt.
Dann würde ich sagen, bis nächste Woche.